Guten Morgen auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Gut schaut er aus. Das ist, das war, muss was dran sein. Ich würde mit euch gerne heute das dritte Mal über das Thema reden, Riesenschlechter. Ein sehr aggressives Thema für einen christlichen Gottesdienst. Schlachten lässt man einmal aus der Gemeinde draußen, im neuen Bund. Aber in dieser Weise, wie ich es hier mit reinbringe, glaube ich, passt zum Gehört's hier rein. Denn wir haben mit Riesen zu tun, unterschiedlicher Art. Deswegen können wir es nicht mit einem Mal alles abhaken und sagen, jetzt weiß ich genau, wie ich mit den Riesen in meinem Leben umgehe. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir die ersten beiden Male uns angeschaut haben. Die Predigten können unten erworben oder im Internet auch kostenfrei in unserem Podcast downgeloadet werden. Wir haben uns mit den Scheinriesen beschäftigt, also mit der sichtbaren Form von Umständen in Form von Riesen, die bedrohlich oder gar unüberwindlich vor uns stehen. Aber je näher wir ihnen kommen, desto mehr entpuppen sie sich als Scheinriesen, als das, was sie gar nicht wirklich sind. Dennoch sind Riesen durchaus real. Die Perspektive, haben wir doch gesagt, entscheidet, wie wir sie sehen und welche Wirkung das, was wir sehen, natürlich auch auf uns hat. Aus Gottes Perspektive ist jeder dieser Riesen wirklich nur ein Zwerg. Und deswegen ist es gut, wir schauen aus seiner Perspektive und nicht so manchmal von unserer Perspektive, wo manche Dinge so riesig aussehen, unüberwindbar, angstmachend. Das Ziel der Riesen ist übrigens immer das gleiche. Sie wollen uns berauben. Wir haben herausgefunden, dass Worte unsere Hauptwaffe sind gegen diese Art von Riesen. Wir haben uns versteckte Riesen angeschaut nach den Scheinriesen, deren Hauptwaffe es ist, uns aus dem Hinterhalt anzugreifen. Die Dinge, die eben nicht so offensichtlich sind, die wir nicht sofort erkennen, die erstmal überraschend sind, diese Art Überraschungskriege, die die gegen uns führen wollen. Minderwertigkeit, Stolz, negative Gedanken. Aber auch Angst, Sorge und Streit waren einige dieser versteckten Riesen, die wir uns angeschaut haben, die oft von innen herkommen. Ja, durch nicht geheilte Wunden, durch Sünde, die wir vielleicht in unserem Leben haben, bekommen manche Dinge Macht und greifen uns von der Seite an, wo wir es gar nicht von erwarten. Aus unserem Innern oder von hinten sozusagen und versuchen uns zur Strecke zu bringen. Wir wissen, wie wir sie besiegen können. Wir haben gesagt, wir jagen. Wir jagen Riesen, nicht Riesen jagen uns. Das ist viel besser. Wir sind Jäger, nicht Beute. Erinnert euch. Wir haben über Werfen gesprochen, nämlich wie wir unsere Sorgen aufs Kreuz werfen. Das hat Jesus uns angeboten. Dumm, wenn wir es nicht tun. Werft all eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt für euch. So, wenn er sich um mich sorgt, brauche ich mich nicht mehr um diese Dinge sorgen. Ich kann dann vertrauen, wie wir das heute ja proklamiert haben. Wir können ihm vertrauen. Ja, das ist so. Wir vermeiden Bitterkeit, das war eine der Lösungen, ist wichtig. Und tun beständig das Richtige. Und wir sind ganz schnell dabei, Buße zu tun. Buße heißt, ich kehre um. Ich sage, Gott, vergib mir, es war falsch. Ey, wir alle machen Fehler, wir leben in dieser Welt. Jeden Tag wirst du irgendwo irgendwas machen, wo du dich hinterher sagst, warum habe ich das jetzt gerade gesagt oder wenigstens gedacht oder sogar gehandelt. Dann sei mutig und kühn. Geh zu dem Einzigen, der dir das wirklich vergeben kann, und zwar endgültig und auf Dauer. Er macht es gern. Und wir haben gesagt, dass wir neue gute Saat ausstreuen, nachdem wir die alten Dinge ausgerissen haben. Und wir sagten, als Sieger ist es unsere Grundhaltung, Probleme zu futtern und nicht ihnen ständig gegenüber zu sein. Wir fressen das Zeug einfach auf. Okay. Wie gesagt, der Kontext mag jetzt ein bisschen schwierig sein, wenn man die Predigt nicht gehört hat. Deswegen lade ich euch ein, hört sie euch an, ruhig öfters. Das sind Inhalte, die rafft man in der Regel erst, wenn man sie 3-4 Mal wirklich gehört hat. Das geht mir zumindest bei vielen Predigten so, die muss ich mehrfach hören, weil so komprimierte Dinge da drin sind, die sich dann erst Stück für Stück entfalten. Mal das und dann mal das mehr. Und so ernähren wir uns von gewissen Dingen auch mehrfach. Wir haben gelernt, der Angst zu widerstehen Und wir haben gelernt, dass die Warum-Frage uns nirgendwo hinführt. Aber die Wie-Frage, die schon. Wie kriegen wir das hin? Wie gehen wir damit um? Was sagt das Wort, wie wir damit handeln sollen? Das Wort Gottes, die Bibel. Und dass wir niemals aufgeben. So, bis hierhin die Zusammenfassung, der Rückblick auf die letzten beiden Teile. Es gibt eine Geschichte, die liebe ich sehr, ich habe sie schon mal hier erzählt, von zwei Männern, die eine Anzeige von einem Bauern lesen, die ungefähr so lautete: Wir haben es satt, dass unser Vieh ständig Wölfen zum Opfer fällt. Und wir geben eine Belohnung von $500 für jeden Wolf, den man uns tot oder lebendig übergibt. Diese beiden unternehmungslustigen Männer machten sich mit ihrer Campingausrüstung und Gewehren auf den Weg. Nach einigen Tagen erfolgloser Jagd schliefen sie eines Nachts im Lagerfeuer ein. Durch ein Geräusch wurde einer der beiden geweckt. Der Schein des glühenden Feuers spiegelte sich in den Augen und Zähnen eines hungrigen Wolfsrudels, das ihr kleines Lager umstellt hatte. Langsam, aber eindringlich, weckte er seinen Partner auf. Mit gedämpfter Stimme sagte er: Jerry, Jerry, wach auf, wir sind reich. Ihr ahnt, dass es hier durchaus eine andere Reaktion hätte geben können. Aber wenn ich weiß, wer ich bin, wo meine Flinte ist und wie schnell ich damit zeigen kann, habe ich vielleicht ein ganz anderes Verständnis dieser Situation, als wenn ich eben das klassische Opfer bin. Oh Gott, die werden mich auch fressen. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber Tiere reagieren auf Angst. Hunde reagieren auf Angst. Wenn du einem Hund begegnest und der spürt deine Angst, gibst du ihm damit ein Signal. Hunde handeln instinktiv. Selbst ein lieber, braver Hund, wo das Herrchen sagt, der macht nichts, kann in diesem Moment angreifen. Er beißt. Weil er wittert, das riecht nach Beute. Diese Angsthormone, die ausgeschüttet werden, machen dem Tier klar, das ist Beute. Sieht zwar aus wie ein Mensch, aber muss ein Irrtum sein, Beute. Hunde sehen nicht so gut, wie sie riechen, wisst ihr? Ich erinnere mich, ich habe das auch schon mal erzählt, vor ein paar Jahren. Ich war mal mit unserem kleinen Hund spazieren. Freie Felder, du konntest weit schauen. Den Hadamar damals noch. So ein kleiner schwarzer Peggy. Und Peggy war ein zierliches kleines Mädchen. Ganz liebevoller Hund, völlig harmlos. Und was auf uns zukam, war was ganz anderes. Weit entfernt war ein Bauernhof. Und dieser Hund musste wohl von da kommen, weil es war nirgendwo irgendein Mensch zu sehen außer mir. Und dieser Hund raste in einem Affentempo auf uns zu. Und der raste nicht nur, sondern der raste wirklich wie aus einem Horrorfilm. Zähnefletschend, knurrend und bellend. Ich habe selten so etwas Bösartiges gesehen wie diesen Hund. Es war ein Rottweiler. Rottweiler müssen nicht so sein, aber der war so. Der war wirklich so wie aus dem schlechten Stephen King Film. Und der war vielleicht noch, vielleicht waren es noch 100 Meter. Der kam auf einem geraden Feldweg, war er inzwischen, kam er direkt auf uns zu. Und der hat es auf meinen Hund abgesehen. Der war aggro, völlig aggro. Ich hatte jetzt nichts dabei, kein Reizspray, keine Waffe oder irgendwas sonst. Und ich wusste instinktiv, jetzt entscheidest du, was mit deinem Hund passiert. Den hätte ich auch nicht hochnehmen, der hätte ihn mir aus dem Arm gerissen, das wäre es gewesen. Also tat ich das, was ich glaubte. Ich glaubte, dass ich Autorität habe über diesen Hund. Und statt jetzt hier zu stehen und zu warten, was passiert, was die meisten Leute tun würden, wusste ich von jemand anderem ein gewisser Schlag an eine Stelle und der Hund ist Geschichte. Ich habe das noch nie gemacht und ich wollte das eigentlich auch nie machen, aber in dem Moment war ich entschlossen, das zu tun. Kehlkopf. Selbst wenn du mich dabei beißt, ich hätte ihn erwischt. Also rannte ich auf den Hund zu. Mein kleiner Hund war ganz irritiert, er blieb da erstmal sitzen. Ich rannte voll Karacho und ich fing an zu schreien. Ich mache das jetzt nicht vor. Habe ich schon mal gemacht, das will nicht niemand irritieren. Aber ich rannte wirklich schreiend diese letzten vielleicht auch noch 50 Meter dem Hund entgegen, der genau mit demselben Thema auf mich, Tempo auf mich zukam und ebenfalls bellte, knurrte und die bösartigsten Zähne zeigte, wisst ihr. Was dann geschah, hat mich sehr viel gelehrt. vielleicht 5 Meter, bevor wir zusammengetroffen wären, und wir wären zusammengekracht, machte der Halt auf dem Stand, jaulte und drehte um und lief jaulend in die andere Richtung. Das war die Geschichte. Die hat sich wirklich so zugetragen. Der Hund ist leider tot, den kann ich nicht mehr erzählen, aber er ist viel später gestorben, einem ganz natürlichen Tod. Der Kleine meine ich, den Großen weiß ich nicht. So, was ist deine Haltung? Jäger oder Beute? Das war genau der Moment, wo ich das entscheiden musste. Bin ich jetzt Beute? Okay, dann werde ich wahrscheinlich hier echt ein paar Schrammen mitbekommen, mein Hund vielleicht sterben. Oder bin ich Jäger und riskiere jetzt gerade mal, dem Hund das Ende zu bereiten, wenn er es denn so will. Punkt. So, ist nie mehr vorgekommen seitdem. Vielleicht hat es rumgesprochen in der Hundewelt, aber. Heute schauen wir uns auch wieder Riesen an. So ein Hund kann ein Riese sein, wenn du Angst davor hast. Alles, wovor du Angst hast, ist ein Riese. Wenn du Angst vorm Fliegen hast, ist ein Flugzeug für dich der Riese, den du überwinden musst. Wenn du Angst vor Spinnen hast, ebenso. Ich habe jetzt ein tolles Bild von meinem Sohn bekommen, der war auf Klassenfahrt und der hat einen Freund. Und der hat Billy, richtig? Der hat Billy in seinem Zimmer und der darf da auch wohnen, schon seit ein paar Jahren. Unser Sohn erzählte mir von seinem Freund, der diesen Billy in seinem Zimmer beherbergt. Dieser Billy ist ungefähr eine handgroße Spinne. So diese größten, die man so im Haus findet, so diese mit den Haaren dran und so, mit dem neckigen, größeren Körper. Und die hat er fotografiert. Da dachte ich, ach, guck mal da. Ich kenne Leute, die dieses Zimmer nie betreten würden, wenn sie wüssten, da lebt Billy. Muss nicht die Hand heben, wenn du so jemand bist. Aber die Leute lieben ihren Billy. Die Familie liebt Billy. Billy darf da wohnen. Billy zeigt sich immer wieder und alle freuen sich, wenn er kommt. Also wenn wir Billys bei uns sehen, dann tragen wir die immer raus. Weil nicht jeder Billys mag. Und ich weiß auch nicht, ob Billys wirklich im Haus sein sollten, so in dieser Größenordnung. Aber das muss ja jeder wissen. Auch hier geht es wieder. Angst, habe ich Angst? Ich meine, niemand braucht Angst vor Spinnen haben in Deutschland. Es sei denn, du bist in irgendeinem Tiergeschäft, da gibt es was Giftiges, aber normalerweise verkaufen die auch nicht. Und doch sind Ängste da. Begründet auf Erlebnissen, in der Regel auf die Kindheit, aus der Beobachtung der Mutti oder was auch immer, entstehen Ängste, übernimmt man Ängste. Und ich möchte euch empfehlen, Ängste loszuwerden und euch nicht abzufinden. Nur weil ihr die jetzt schon 50 Jahre mit durchs Leben schleppt, muss das nicht heißen, dass ihr die mit ins Grab nehmt. Weil spätestens dann haben Ängste eigentlich keinen Platz mehr. Im Himmel kommen die eh nicht rein. Und da willst du doch hin, oder? Naja, also ich will hin. Fest entschlossen, hab mein Ticket schon, alles gut. Okay, Berge. Im Gegensatz zu versteckten Riesen, im Gegensatz zu Scheinriesen, stehen Bergriesen unübersehbar direkt vor mir. Ich kann sie nicht übersehen und in der Regel auch Leute um mich herum nicht. Wir alle können sie klar sehen. Sie beeindrucken mit ihrer Massivität und ihrer Unverrückbarkeit. Oder scheinbaren Unverrückbarkeit. Sie konfrontieren uns unmittelbar, ebenfalls wieder mit Ängsten, mit Sorgen und wollen uns mutlos und hoffnungslos zurücklassen. Ja, da kann ich nie drüber weg. Oder das geht nie aus meinem Weg. Solche Riesen sind Fakten. Das sind Tatsachen, die durch Leugnen oder durch positives Reden und Denken nicht verschwinden. Okay? Auf der anderen Seite, sozusagen gegenüber dieses Berges in meinem Leben, steht was anderes. Da stehen die ewigen Wahrheiten der Bibel, des Wortes Gottes, so wie die Bibel sich selbst versteht. In uns lebt derjenige, sagt dieses Wort Gottes, für den alle Dinge möglich sind. Wo lebt er? Schon eine gute Voraussetzung, um mit den Riesen umzugehen. Wir wissen, dass nichts für ihn zu schwierig ist, dass er alles tatsächlich tun kann. Und wie auch immer die Umstände aussehen, ob es Krebs ist, ob es eine Scheidung ist, ob es finanzielle Probleme sind, Gott kann alles in deinem Leben wiederherstellen. Er kann jede Situation wenden. Alles, was er dafür braucht, ist der Geist des Glaubens. Wo muss er sein? In dir. Er muss in deinem Leben sein. Wenn er da ist, kann Gott loslegen. der Geist des Glaubens. Ja, habe ich denn nicht automatisch, wenn ich Jesus Christus annehme und meine Sünden vergeben werden? Jein. Was du hast, ist das Angeld hierzu. Sozusagen ein Vorschuss. Die Ewigkeit bei Gott ist dir geschenkt. Ja. Was aber nicht heißt, dass das Leben auf diesem Planeten hier schon unbedingt in jedem Bereich perfekt läuft oder anders läuft. Perfekt läuft es ohnehin nie, aber es läuft anders. Für Menschen, die diesen Geist des Glaubens haben und pflegen und entwickeln. Kann man das denn? Dieser Geist des Glaubens ist derselbe, der uns das Volk Gottes zu mehr als Überwindern macht. Die Bibelstellen könnt ihr nachher im Skript nachlesen, was ihr mit nach Hause nehmen dürft. Aber eine Bibelstelle hierzu als Start ist Markus 11. Ich möchte hier 12 bis 14, 20 bis 26 mal am Stück lesen, weil dieser Zusammenhang hier sehr wichtig ist. Es geht um den Geist des Glaubens. Hört bitte hin. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er, Jesus, Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und als sie am Morgen des nächsten Tages vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Soweit das Wort Gottes. Kein einfacher Text. Wir könnten hier ein paar Predigten drüber halten. Deswegen werde ich mich auf einen gewissen Bereich konzentrieren. Zwischen zwei Tempelbesuchen. Jesus ist ja inzwischen eingezogen in die Stadt und gab eine coole Zeit gehabt. Die Leute haben ihn willkommen geheißen. Dann ging er nach Bethanien, das lag so außerhalb, so 2-3 Kilometer entfernt von Jerusalem. Dort wohnte er wahrscheinlich bei Lazarus und Maria und Martha, den drei Geschwistern, seinen Freunden, mit seinen Jüngern zusammen. Und morgens ging er dann in den Tempel, kam auf dem Weg bei diesem Baum vorbei. Der Baum, es war noch keine Zeit der Feigen, die Feigen kommen erst im Spätsommer. Hier war wahrscheinlich März, April die Zeit. Aber es gab Frühfeigen, nennt sich das, so eine Art Vorfrucht, die Bäume schon haben, wenn sie Blätter haben. Und dieser Baum hatte nur Blätter. Es war keine Frühfeige zu sehen. Das war der Grund für den Ärger und für den Fluch dann letztendlich. Gut, er verfluchte den Baum, ging weiter und räumte im Tempel auf. Ja, ihr wisst ja, nahm die Peitsche und hat sich so anders verhalten, als man manchmal den lieben Jesus sich so vorstellt. Der war richtig zornig, ein heiliger Zorn, weil dort Dinge liefen, die waren einfach unter aller Kanone. Und er räumte auf. Er machte klar, das hier ist ein heiliger Ort. Hier sollten gewisse Dinge einfach nicht laufen. Das ist nicht in Ordnung. Es ist nicht tolerierbar. Punkt. Gut, nach diesem geschichtsträchtigen Besuch, ist bis heute überliefert in allen Bibeln der Welt, geht er zurück nach Hause sozusagen zu seinen Gastgebern, übernachtete. Also im Rückweg wahrscheinlich ging es wieder an dem Baum vorbei, ist es noch keinem aufgefallen, vielleicht war es auch schon zu dunkel. Aber am nächsten Morgen kamen sie wieder da vorbei, gingen wieder in den Tempel, allein schon eine mutige Tat nach dem Vortag. Und dann kamen sie wieder vorbei und alle sahen diesen Baum und Petrus erinnerte sich, ey, das war doch, du hast doch, gestern war der, ey, der war grün gestern, guck mal jetzt, das ist nur noch ein Haufen Brennholz. Alles tot. Und dann konfrontierte er eben Jesus. Und Jesus nutzte diese Gelegenheit, ihm und uns eine Lehre zu geben, die bis heute atemberaubend ist. Denn würde das nicht der Sohn Gottes selbst gesagt haben, müsste man das im Bereich von Fantasy oder Esoterik einordnen. Aber Jesus hat es gesagt und es wird überliefert in der Heiligen Schrift an mehr als einer Stelle. Und es passt dann auch in den späteren Kontext, weil die jungen Christen, die junge Gemeinde dann, Apostelgeschichte, die erlebte genau das. Nicht nur Jesus, sondern nicht nur die Zwölf, sondern nachher alle Christen, die wirklich im Glauben das hörten und die taten Dinge. Leute wurden geheilt, Wunder geschahen, ganz plastisch und praktisch, so dass wir heute wissen, diese Bibelstelle ist zutiefst, drückt zutiefst den Willen Gottes aus für jeden einzelnen Christen, von jeder Kirche, jeder christlichen Organisation. Das heißt nicht, dass jeder das erlebt. Ich glaube sogar, dass es im einstelligen Prozentbereich ist, die Christen, die das wirklich erleben, auch in unserer Gemeinde, erlebt das noch lange nicht jeder. Hat das jetzt was damit zu tun, dass die alle schlecht sind? Nein, überhaupt nicht. Es hat mit Erkenntnis zu tun und es hat mit beständigem Leben zu tun. Wir alle kennen die Erlebnisse, du kommst von einem Gottesdienst nach Hause oder von einer Konferenz und da wird gerade über das Thema, was weiß ich, Gebet gelehrt. Wow, du kommst nach Hause, hast jetzt wirklich Erkenntnis. Du weißt, ey, da muss ich was ändern und das will ich auch und das ist gut. Und dann kommst du nach Hause und du machst eine Gebetszeit. Jeden Morgen stehst du eine Stunde früher auf und ziehst das durch. Und das geht so eine Woche und vielleicht noch zwei. Und dann irgendwann lässt das so langsam nach, weil es ist ja so viel zu tun. Arbeit, Haushalt, all die Dinge. Naja, dann wird es halt immer kürzer und immer weniger. Kennt ihr so Momente? Also ich kenne die. Ich kenne die. Man ist begeistert, man hat wirklich was Richtiges erkannt. Das Problem ist dann nie die Umsetzung, sondern das beständig zu tun. Deswegen steht Galater 6, Vers 9 in der Bibel, tue die richtigen Dinge beständig und dann hast du Frucht. Das Richtige beständig gleich Erfolg ist meine Auslegung dieser Definition. Und deswegen haben wir ja Gottesdienste. Stell dir mal vor, sonst würde ich einmal eine richtig gute Predigt halten mit dem Kern des Evangeliums und wir alle würden uns dann im Himmel das nächste Mal wiedersehen, weil jetzt jeder ja weiß, was zu tun ist. Brauchen wir keine Kirche mehr, es wird ja alles laufen. Nein, wir Menschen brauchen das. Jesus hat gesagt, der Glaube entsteht immer nur aus dem aktuellen Hören. Nicht aus dem Hören von gestern oder von letztem Jahr. So gut wie die Sachen waren, die waren für damals. Und ich darf natürlich darauf aufbauen und darf Dinge auch wiederholen, das ist gut und richtig. Aber das kostet was. Ich muss mich dem Wort Gottes aussetzen. Beobachte Christen, die in keine Kirche gehen. Die entwickeln sich immer seltsam. Immer. Immer. Die waren auf irgendeinem Bereich, bleiben sie konzentriert, der dann sehr einseitig wirkt oder stoßen Leute vom Kopf oder ihr Charakter entwickelt sich nicht, weil ja keine Gemeinschaft da ist. Wir Menschen brauchen ja andere Menschen, um uns charakterlich weiterzuentwickeln. Warum? Weil ich dann Fehler mache und durch die Fehler lerne. Oh ja, das habe ich mir immer gewöhnt, Fehler zu machen und dann, ja wirklich, so passiert es doch. Wir lernen doch dann am meisten, wenn wir irgendwo daneben hauen. Oder wenn irgendwas wehtut, wenn uns Leute verletzen, dann lerne ich. Ich kann viel über Vergebung sagen, aber wenn du hier rausgehst und bist richtig mies behandelt von irgendeiner Person, die neben dir sitzt, und dann gehst du raus, dann weißt du, wie schwierig es sein kann, jetzt gerade sofort schnell zu vergeben. Weil es richtig ist, das zu tun, oder? Vergeben ist immer richtig. Weil da kümmert sich jemand anderes drum. Muss ich nicht machen. Wenn ich versuche, mich drum zu... Wie soll ich das? Jemand nicht zu vergeben heißt, Gift zu trinken und hoffen, den anderen tötet es. Ist ziemlich dämlich. Deswegen vergeben wir Christen schnell. Schnell, so schnell, wie es irgend geht. Manchmal geht es nicht ganz so schnell, wie wir wollen. Aber wenn ich dabei bleibe, lerne ich das, immer schneller zu machen. Und ich lerne, ich kann ein freies Leben führen. Egal, wie Leute mich behandeln oder was sie von mir denken, das ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Ich bin nicht mehr Beute. Ich bin Jäger. Okay, die vier Grundsätze, die Jesus dann lehrte, und die wir uns eben angeschaut haben, die seht ihr in eurem Handout nachher sogar, ich habe sie sogar extra für euch alle markiert. Das macht das Programm. Keine Angst, ich habe nicht mit dem Stift markiert. Alles passiert. Word kann das. Okay, die vier Grundsätze des biblischen Glaubens, um den Geist des Glaubens zu bekommen. Erstens, habe Glauben an Gott. Ja gut, ist doch klar. Und ich sagte eben, wie der entsteht. Aus dem beständigen Hören. Hier zu sein heute Morgen oder am Livestream jetzt hier gerade dabei zu sein oder wenigstens per Podcast die Predigt nachzuhören, ist eine gute Idee. Weil jede Predigt, die du hörst, wenn sie eine biblische, eine glaubensstärkende Predigt ist, ich rede nicht von irgendeinem sozialen Thema oder sowas, was ja manchmal auch in Kirchen läuft, ich meine eine Predigt, die auf dem Wort Gottes fußt, baut deinen Glauben auf. Immer. Wenn du 10-mal hintereinander in deiner Kirche warst und du hast keinen Glauben aufgebaut, dann solltest du überlegen, ob das wirklich die Kirche ist, wo du hingehörst. Und mir ist das egal, ob das eine Landes- oder eine Freikirche ist, du solltest darüber nachdenken, ist das wirklich eine Kirche, wo du hingehörst. Weil das sollte passieren. Das Wort Gottes sollte verkündigt werden, oder? Sollte Glauben aufgebaut werden. Wenn ich aus dem Gottesdienst rauskomme, sollte ich mehr Glauben haben, als wenn ich reingekommen bin. Danke. Der zweite Grundsatz, den Jesus hier verkündigt, lerne zu sprechen. Ich gebrauche den Satz meistens genau andersrum, aber ich sage es jetzt mal so. Jeder, der reden kann, ist fähig, das Sprechen zu lernen. Mit Sprechen meine ich, das auszusprechen, was das Wort Gottes sagt. Anstatt das, was meine Gefühle sagen, anstatt das, was meine Umstände sagen, anstatt das, was meine Erfahrungen, Verletzungen, Ängste, Sorgen und so weiter sagen. Weil die Dinge reden alle. Wie geht's dir? Wenn du wüsstest. Und dann, wenn du Pech hast, kannst du eine Viertelstunde zuhören. Ja, aber Pastor, ich kann doch nicht lügen, wenn das so ist. Das sage ich nicht. Lüge ist das Handeln gegen eine Überzeugung oder gegen die Wahrheit. Ich definiere Wahrheit aber vom Wort Gottes her, weil Wort Gottes sich so definiert. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er sagt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Nicht nur eine Wahrheit, es ist die Wahrheit. Wenn ich also mich mit dem Wort Gottes einklinke und übereinstimme, egal was andere sehen, hören oder fühlen, bin ich kein Lügner, wenn ich das glaube. Wenn die Wahrheit, die universelle Wahrheit, Gott und sein Wort, ich zu meiner Wahrheit mache. Richtig? Das ist, was passiert, wenn du anfängst, richtig zu sprechen. Die Diagnose ist vielleicht eine tödliche oder vielleicht eine, die sagt, das wird nie mehr besser. Und dann kannst du das sagen. Es ist nicht schlimm, du kommst trotzdem in den Himmel, alles ist gut. Außer, dass du wahrscheinlich früher oder eben nach einem länger eingeschränkten Leben dort ankommst. Wenn aber Jesus den Jüngern damals was klar machen wollte, dann war das, Leute, was ihr sprecht, ist sehr viel entscheidender, als ihr denkt. Diese Bibelstelle im Markus 11 sagt, redet dreimal von Reden und zweimal von Glauben im selben Kontext. Glaubt und redet. Glaubt und redet. Redet. Okay, wenn Jesus das dreimal ausdrückt, kann das Reden nicht der unwichtigere Part sein. Reden ohne Glauben ist auch unnütz, klar. Das wäre dann positives Denken. Ne? Wir reden mal positiv. Das gibt eine ganze Bewegung, nur die kommen immer nie weit, weil das funktioniert letztlich nicht. Es funktioniert in kleinen Ansätzen, weil Grundsätze, biblische Grundsätze drin sind, aber nach kurzer Zeit dümpelt es vor sich hin und stirbt wieder, weil das Fundament fehlt. Das Fundament ist Christus, das Fundament ist das Wort Gottes. Wenn also da was drin steht, was ich als positiv erkenne und wahr ist, wie zum Beispiel in seinen Striemen bin ich geheilt worden, dann fange ich an, etwas auszusprechen, nachdem ich das gehört, studiert habe im Wort, Glauben aufbaue, und zwar regelmäßig. Ja, dann verändern sich Dinge. Ich habe das letzte Mal ja das Zeugnis gegeben, den Heilungsbericht von Dodie Austin. Sehr beeindruckend. Begeistert mich immer wieder. Die Frau lebt immer noch. In ihren 80ern inzwischen, weißt du. Jahrzehnte ist das her, wo sie unheilbar an Krebs erkrankt ist und längst hätte tot sein müssen. Ja, warum werden denn nicht alle geheilt? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich bin traurig für jeden, der stirbt vor seinem 80. Geburtstag. Oder jeden, der an Krankheit stirbt. Ich bin traurig. Und ich kann euch das auch nicht erklären. Das müssen wir auch gar nicht. Ich kenne weder die Hintergründe, ich kenne weder die Geschichte, ich kenne nicht den Glaubensstand, in dem jemand steht. All das sind Einflussmöglichkeiten darauf. Und selbst wenn es all das nicht war, gibt es wahrscheinlich andere Dinge, die ich nicht kenne. Deswegen sage ich immer, kümmere dich weniger um andere als um dich selbst, wenn es darum geht. Du musst nicht andere kritisieren, weil die noch krank sind. Hey, hab Gnade mit jedem, der krank ist. Du könntest morgen auch einer sein, der krank ist. Du willst auch nicht, dass Leute dir sagen, du glaubst zu wenig. Blödsinn, braucht kein Mensch, so Aussagen. Vielleicht gibt's Leute, die hier sind, die krank sind und die diese Krankheit bis zu ihrem letzten Tag haben. Lieb sie und freu dich, dass sie da sind. Und freu dich über jede Besserung, über jede positive Änderung, die sie erleben. Das ist gut. Aber wenn du ganz radikal das tun willst, radik die Wurzel, also von der Wurzel her, das tun willst, was Jesus gesagt hat, dann traust du dich, diesen Schritt weiterzugehen. Auch wenn du Dinge gesehen, beobachtet, selbst erlebt hast, die du vielleicht gerade nicht einordnen oder verstehen kannst. Bill Johnson sagte mal, Selbst wir, die wir im Heilungsdienst schon fortgeschritten sind, wissen nie genau, wie weit wir noch gehen können. Eins nur wissen wir, dass wir als Gemeinden noch lange nicht das Ende dessen erlebt haben, was möglich wäre. Hätten wir Glauben, würden in diese Richtung kühner gehen. Und wenn jemand stirbt und wenn jemand krank bleibt, lieben wir sie bis zum Schluss und freuen uns und machen keinen Druck auf irgendjemand, oder? Aber das Angebot und die Predigt muss immer da sein, um Glauben aufzubauen für alle die von uns, die das brauchen. Einige werden Veränderungen erleben, Verbesserungen, weil sie einfach anfangen, das Richtige zu reden. Andere werden vollständig wiederhergestellt werden. Was auch immer passiert, es wird nicht schlechter. Denn wir sagen niemandem, hör auf mit deinen Tabletten oder hör auf zum Arzt zu gehen. Hey, wir lieben Ärzte und Tabletten. Wir ziehen am selben Ende des Seils. Wir wollen, dass es den Menschen besser geht. Ja, ich will jetzt keine Diskussion darüber, welche Tabletten wir vielleicht nicht so lieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Grundsatz ist, Leute wollen Leuten helfen. Wir wollen Leuten helfen. Gott will Leuten helfen. Das ist dasselbe Ende des Seils. Lasst uns nicht gegeneinander spielen. Ja, manchmal braucht man Weisheit. Welche Dinge lasse ich in meinem Leben rein und welche nicht? Ja, absolut. Ich würde auch nicht alles nehmen, was so im medizinischen oder gar esoterischen Bereich möglich ist. Muss ich auch gar nicht. Ich bin doch mündig. Ich bin doch Jäger, nicht Beute. Ich kann doch entscheiden. Richtig? Ja. Gott liebt dich. Gott freut sich, dass du entscheiden kannst. Gott hat dir den Verstand gelassen nach deiner Bekehrung. Ja, darfst du mal Danke sagen dafür. Ist das gut? Manchmal benehmen sich Christen, als ob sie ihn abgegeben hätten. Ja, lass mich doch mal so sein. Der Verstand ist nicht unser Feind. Er ist nicht fähig zu glauben, das ist wahr. Er hat andere Aufgaben. Unsere Gefühle sind nicht unser Feind. Sie sind nicht fähig zu glauben. Sie haben andere Aufgaben. Aber alles sind wichtig. Alle haben ihren Platz, haben ihre Aufgabe. Dritter Grundsatz des biblischen Glaubens. Zweifle nicht. Ach, Pastor, jetzt erzählst du aber echt was Neues. Hier heißt es, nur was du im Glauben erbittest, wirst du empfangen. Glauben plus Sprechen gleich Empfangen. Glauben minus Sprechen gleich nicht Empfangen. Sprechen minus Glauben gleich nicht Empfangen. Glauben plus Sprechen gleich Empfangen. Das ist eine sehr einfache Gleichung. Und doch hält die uns ganz schön auf Trab. Okay, ich muss an meinem Glauben arbeiten und ich muss mein Sprechen mehr kontrollieren. Ja, exakt. Und dann wird es besser werden. Und viertens, nicht vergessen, das ist unabdingbar für die beiden, gehört in die Gleichung, wenn du so willst, mit rein. Vergib schnell und vergib immer. Oh, Pastor, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Ich bin so voller Bitterkeit. Dann bist du schon sehr weit fortgeschritten auf der Nichtvergebenheitsskala. Lass mich dir mal was sagen. Selbst die Wissenschaft und Studien belegen immer öfter den Zusammenhang zwischen einem früheren Tod und vor allem zwischen zahlreichen Krankheiten und einem bitteren Herzen. Ich meine das nicht von Christen, die das sowieso schon lange sagen, und die Bibel sagt es von Anfang an, die Wissenschaft sagt es. Diese Dinge führen zu allen möglichen Erkrankungsarten, bis hin zu Depressionen, bis hin zu Krebserkrankungen verschiedener Art, weil der Körper bekommt Signale durch unsere Worte, die heraus aus Bitterkeit gespeist werden, unsere Bitterkeit verstärken und dadurch die inneren Organe tatsächlich beschädigen. Also wenn du noch keine Motivation hattest zu vergeben, das sollte doch eine sein. Das gibt noch bessere, aber das ist wirklich eine die man spüren kann. Beobachte Leute, die da drin waren und angefangen haben, wirklich zu vergeben, wie ihr Leben sich aufhält. Waren die vorher immer mit einer dunklen Wolke umgeben, so wenn du die gesehen hast, weißt du, immer so, oh, Depri. Und dann fangen die an und leuchten. Ich habe das ein paar Mal gesehen. Ich war jedes Mal, boah, das ist so cool. Vergebung ist so cool. So eine einfache Sache. Einfachste Medizin der Welt. Ja, und dann sage ich es und dann spüre ich nichts. Genau. Und dann sagst du es wieder. Und dann spüre ich nichts. Genau. Und dann sagst du es wieder. Und dann spüre ich immer noch nichts. Genau. Und du machst es so lange, bis du was spürst. Die wichtigsten Gefühle deines Lebens kommen durch deine eigenen Entscheidungen. Seien sie bewusst oder unbewusst. Ich mag die Bewussten, weil damit kann ich Dinge verändern, die ich so gar nicht mehr will. Das geht vom Satz, ich liebe meine Frau, wo Gefühle nachkommen, bis hin, ich vergebe der Elisabeth, bis Gefühle nachkommen, bis hin zu, ich vertraue meinem Chef,
bis Gefühle nachkommen. All die Dinge haben mit Entscheidungen zu tun und die haben mit uns zu tun. Okay, habe Glauben an Gott, lerne zu sprechen, zweifle nicht und vergib schnell und vergib immer. 4 ziemlich einfache Grundsätze, um biblischen Glauben zu haben. Und jetzt gehen wir nochmal zum Geist des Glaubens an sich. Eine perfekte Beschreibung des Geistes des Glaubens finden wir im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Hier steht, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Ich habe geglaubt, habe geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Dieser Geist des Glaubens schaut nicht auf die Dinge, die im Natürlichen geschehen. Das macht der Verstand. Das machen die Gefühle. Aber der Geist des Glaubens, er schaut auf Gottes unveränderliches Wort. Anstatt auf das zu hören, was der Berg zu sagen hat, spricht der Geist des Glaubens zu dem Berg, was Gott gesagt hat. Der Geist des Glaubens sagt zu Krebs, du kannst mich nicht umbringen, ich bin geheilt durch die Wunden Jesu, wie im 1. Petrus 2, Vers 2. Er sagt zu dem Schuldenberg, mein Gott wird all meine Bedürfnisse erfüllen, gemäß seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts mangeln, steht auch im Philipperbrief und im Psalm 23. Wenn du im Geist des Glaubens wandelst, können die Berge deines Lebens nichts Negatives gegen dich bringen, denn du sagst den ganzen Tag, Berg, wirf dich ins Meer. Im Namen Jesu. Mir geht's gut. Ich wachse. Ich bin siegreich. Ich bin ein Miterbe Jesu und ich lebe im Segen Gottes. Jesus selbst hat mich vom Fluch befreit. Und so Sachen eben. Das ist das, was aus deinem Mund rauskommt. Gerade wenn du es nicht fühlst. Und du weißt es, wenn du es eine Weile getan hast. Gefühle folgen immer. Manchmal dauert es eine Weile. Gerade bei Vergebung kann das auch mal Monate dauern. Aber sie kommen immer. Immer, immer, immer. Und dann ist es leicht. Wenn die Gefühle da sind, bist du unterstützt. Du sagst dieselben Dinge und du hast sozusagen die Finanzierung dazu. Die Gefühle sind dabei. Der Geist des Glaubens bringt dich dazu, immer und immer wieder das Wort Gottes auszusprechen, statt das, was dir die Umstände sagen. Der Geist des Glaubens ist nicht positives Denken. Er ist, in Sprüche 4 steht, er ist eine Quelle des Lebens. Der Geist des Glaubens. Die deinem Herzen, deinem inneren Menschen entspringt. Die kommt von innen. Der Geist des Glaubens ist was, was tief von innen herauskommt. Es kommt nicht von außerhalb. Verwechselt es nicht. Deswegen bist du auch selbst verantwortlich dafür, dass dieser Geist des Glaubens wachsen kann, dass er Platz bekommt in deinem Denken. Der Geist des Glaubens, oder wenn du dein Herz mit dem Wort Gottes füllst, dann wird diese Glaubenskraft stärker. Sie nimmt zu. Wenn du es vernachlässigst, dein Herz mit dem Wort Gottes zu füllen, und zwar auf einer beständigen Basis, dann wird diese innere Quelle des Glaubens immer schwächer. Du kannst immer noch im Gottesdienst sitzen und Halleluja sagen. Und doch unterscheidest du dich vielleicht jetzt von deinem Nachbar massiv, innerlich. Keiner sieht es, nur du und Gott. Das ist das Wichtige, deswegen ich kann nie für andere denken. Ich weiß nicht, wo andere gerade stehen. Ich weiß nur, wo ich stehe und wie Gott mich hoffentlich gerade sehen muss oder darf. Bin ich innerlich gut, bin ich ausgerichtet auf ihm? Lebe ich gerade irgendeine seltsame Sache? Habe ich eine geheime Sünde, die ich pflege? All diese Dinge, die weiß ich nicht. Nur von mir. Und du von dir. Es ist wie beim Essen. Je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto mehr Gewicht verlierst du. Meine Familie
treiben einige Bodybuilding. Wir sind da sehr engagiert. Ich mache das, seit ich 16 bin. Und Essen ist ein wichtiger Bestandteil. Nicht alles essen, aber einiges essen ist sehr hilfreich und nützlich, wenn du deinen Körper trainierst und möchtest was aufbauen. Möchtest Muskulatur aufbauen und nicht mehr Fettgewebe. Aber wenn du gar nichts mehr isst, ich erinnere mich, ich habe mal eine Frau kennengelernt, die war sehr in Panik. Eine Frau damals Mitte 40. Und die hatte so eine Angst. Und ihr werdet nicht glauben, es war eine sehr attraktive Frau, sehr schlank. Und sie sagte im Gespräch, ich habe so eine Angst, dass ich mal krank werde. Weil ich habe nichts, was mein Körper noch abbauen kann. Sie hat das erlebt, wie andere Leute Krankheiten bekamen und haben dann 20 Kilo abgenommen innerhalb von einer gewissen Zeit und haben sich dann wieder erholt. Aber brauchten diese Übergangszeit sozusagen, diese Reservestoffe, um das zu überleben. Und sie sagte, ich bin tot. Wenn ich ernsthaft krank, ich habe nichts abzubauen. Ich sterbe innerhalb von einer Woche oder so. Das war ihre Angst. Ich guck mal da, so habe ich ganz dünne Leute noch nie angesehen. Der Gedanke kam mir nie. Aber ja, mag so sein. Also nicht, dass du jetzt, also, ja. Bist gut, wie du bist. Egal, ob du ein bisschen kräftig bist oder ein bisschen dünn bist. Mach dir jetzt, um Gottes Willen, keine Angst um sowas. Ich habe die Angst, ich bin auch eigentlich immer ein Schlanker gewesen. Die Angst habe ich nie gehabt und habe ich auch bis heute nicht. Ich immer ganz so schlank bin. Ich arbeite dran. So, du solltest immer einen Überfluss, das will ich dir eigentlich sagen, an Wort Gottes in dir mit dir rumschleppen. Das sollte immer mehr sein, als du gerade brauchst. Weil wenn diese Dinge kommen, Krankheit oder irgendein Angriff auf deine Finanzen oder auf deine Beziehung, auf deine Ehe, dann solltest du mehr haben, als du bisher gebraucht hast. Richtig? Weil dann kannst du aus der Reserve schöpfen und sagen, kein Problem, Teufel, ich weiß genau, was ich mit dir gerade mache. Das und das, vergiss es. Weiche aus meinem Leben. Und du sagst es nicht nur so als Zauberspruch, weißt du? Manche Christen machen Zaubersprüche und wundern sich, dass nichts passiert. Weil sie glauben gar nicht dran. Die machen was nach, was jemand anderes gesagt hat, der Glauben hatte. Das haben Leute gemacht. Ihr kennt die Geschichte von Paulus und von den anderen Jungs, die dann versuchten, dasselbe zu tun und dann nackt flohen. Weil der Dämon sagte, den Paulus kenne ich und Jesus auch, aber wer seid ihr denn? Ja, also die waren nicht bekannt im Reich Gottes. Die hatten keinen Glauben, die hatten nie ihr Leben Jesus gegeben. Die hatten keinen Zugang zu dem, was sie bei Paulus so beeindruckend wohl erlebt haben. Und der da hingeht und sagte, weiche in Jesu Namen und die Dämonen, wow, cool, das machen wir auch, haben die sich gedacht und haben es nachgemacht. Und manche Christen machen das auch. Die sehen irgendeinen tollen Prediger vielleicht auf einer Konferenz und sagen, boah, wie der das macht, hier mit seinen Finanzen und das mache ich genauso und sprechen dieselben Worte, gute Worte. Aber haben den Glauben dazu nie aufgebaut, weil sie nie sich Zeit genommen haben, das Wort Gottes nicht nur zu lesen, sondern es geht ums Meditieren. Das Meditieren ist eine christliche Sache, keine esoterische. Die haben es nur geklaut. Wir meditieren über das Wort. Wir denken darüber nach, wir murmeln es. Wir haben ja letzte Woche eine Predigt gehört über das Thema. Wir murmeln es, wir sprechen es. Auch wenn niemand dabei ist und gerade dann spreche ich Dinge aus oder rede in neuen Zungen, mach die Wahrheit auf meine Lippen. Und wenn dann mal irgendeine Krise kommt, weißt du Gott, ich bin vorbereitet. Okay, komm Krise. Und los geht's. Und die geht, genau wie der Hund damals, weißt du? Ist dann hat's vorbereitet für so einen Moment. Den Moment, den erwartet ja niemand. Den wünscht sich auch keiner. Aber wenn diese Momente kommen, sei vorbereitet. Hab mehr Wort Gottes in dir. Hab deine Zeit mit Gott so regelmäßig, dass es keine Frage ist, wann immer der Feind dich erwischt. Erwischt dich zu keinem schwachen Zeitpunkt. Oh, ich habe gerade Urlaub, ich lese in der Urlaub grundsätzlich keine Bibel. Dann ist es der Zeitpunkt. Und du wirst dich wundern, wie der Urlaub verläuft. Ich hatte so Urlaub. Ich habe das früher gedacht, ich mache dann wenig oder gar nichts. In jungen Jahren als Christ. Das war keine gute Idee. Die größten Streiter hatten wir im Urlaub. Ich war immer froh, wenn er rum war. Und ich wieder meine regelmäßigen Zeiten mit Gott hatte. Bis ich gemerkt habe, hey, wie doof bin ich eigentlich? Habe ich Urlaub von Gott oder was? Ja, junge Christen, weißt du, manchmal müssen wir das einfach nochmal lernen oder hören. Bevor der Hebräerbriefschreiber im nächsten Vers, den ich jetzt nicht lese, nur kurz anspreche, da sagt er nämlich, was biblischer Glaube ist, Hebräer 11, Vers 1. Bevor dieser Vers steht, direkt ein Vers davor, wird oft auseinandergerissen, weil es ja ein anderes Kapitel ist, 31. Vers im 39. Vers im 10. Kapitel, da steht, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Rettung der Seele. Ja. Cool, oder? Und dann erklärt er, was biblischer Glaube ist, weil das der Weg ist. Glaube ist. Das ist mal in Ruhe nach. Da ist noch ein bisschen mehr zu lesen im Hebräerbrief über den biblischen Glauben. Der Stuntman Don Swayze, habt ihr mal von dem gehört? Habt ihr in vielen Filmen schon gesehen, den sieht man natürlich nie persönlich, aber das ist einer der heißesten Stuntmen in Hollywood. Hat so einige Vampir-Thriller und so mitgemacht als Stuntman. der hatte vor ein paar Jahren einen Unfall beim Base Jumping. Beim Base Jumping springt man mit einem Fallschirm nicht aus dem Flugzeug, sondern von hohen Objekten runter. Das ist sein Hobby. Das ist sein Hobby, ja. Ja. Sein Bein wurde bei diesem Unfall an 72 Stellen gebrochen oder angebrochen. Die Knochen wurden daraufhin durch Stahlstäbe ersetzt. In sein Becken implantierte man eine Stahlplatte und der vordere Teil des Fußes wurde amputiert. Jetzt mal ehrlich, jeder hätte verstanden, wenn Don Swayze nie mehr in seinem Leben mit einem Fallschirm springt, oder? Aber er hörte nicht auf. Don sprang weiter mit dem Fallschirm und brachte es mit dem Gipsverband an seinem Fuß auf 1000 protokollierte Sprünge. Während ich hier heute von ihm erzähle, ist er sicher irgendwo da draußen und springt oder plant gerade seinen nächsten Sprung. Nach 13 Operationen und 22 Monaten am Krücken. Ich will dich nicht ermutigen, das zu tun. Bitte nicht. Aber ich will, dass wir was lernen. Hier ist jemand, der eine Beständigkeit entwickelt hat und eine Furchtlosigkeit entwickelt hat, die uns Christen gut steht. Ist wahrscheinlich gar kein Christ. Und wenn die das können, und die sagen, wir geben nicht auf, nur weil es schwer wird, oder weil es sehr schwer wird, sondern wir tun das, was richtig ist, beständig. Egal, was Leute sagen, egal, ob uns jemand auslacht, egal, was passiert, ich lasse von den Grundsätzen, die ich als die besten erkannt habe, nie mehr los. Eines meiner Lieblingslieder, ich singe es so oft schon mich alleine, ist noch diese alte Version. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Das singe ich jetzt seit fast 30 Jahren. Und ich singe es lauter als je zuvor. Niemals zurück. Ich will niemals mehr ohne ihn sein. Durch ihn bin ich, wer ich bin. Er hat mich bewahrt vor so vielem. Er hat mich geheilt, er hat mich gerettet. Er hat mich frei gemacht von so vielen, wo ich nie rausgekommen wäre. Ich könnte eine Stunde erzählen, nur um Danke zu sagen für das, was ich wirklich glaube, wo er schuld ist, am Guten in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich mit der Stunde hinkäme. Ich erspare euch das jetzt. Ihr solltet das selbst tun und erkennen. Und dann wollt ihr nirgendwo mehr hin, außer zu ihm. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Okay, mein letzter Punkt, den versuche ich jetzt zusammenzufassen, obwohl er mir eigentlich das Zentrum dieses Vortrags ist. Ich habe das genannt in 8 Schritten zum Riesenschlechter. Und eine der Lieblingsgeschichten für Riesenschlechter ist für mich die Geschichte von Gideon. In einer Zeit, wo Israel von den Midianitern dominiert wurde und diese ihnen jede Ernte abnahmen, erschien einem jungen Mann ein Engel des Herrn oder der Engel des Herrn. Wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich Jesus Christus selbst vor seiner Fleischwerdung ist, der hier in dieser Form ins Licht tritt. Dieser Engel des Herrn saß auf einem Felsen unter einer Terebinte, während Gideon in einer Kelter stand und Getreide drosch. Ihr müsst wissen, die Bedrohung der Midianiter war massiv, vor allem nach der Ernte kamen die, um sich zu holen, was möglich war. Von den Israeliten, die keinen König hatten, die keine Armee hatten, die eigentlich ja, erbärmlich da in diesem Land hausten, weil sie Gott vergessen hatten, weil sie anderen Göttern nachforschten. Hat Gott sich zurückgezogen, wie er es immer tut, wenn wir andere Dinge wichtiger nehmen als Gott. Jetzt kommt dieser Engel und sitzt da und sagt, hey Gideon, du starker Held, wo? Wo? Nee, come on. Jesus zeigte. Er sagte, starker Held? Ich bin hier in einem zweckentfremdeten Kelter, in der ich mich aufhalte, weil die so hoch ist, dass ich dort Getreide dreschen kann, ohne dass sie mich sehen können, weil ich Angst habe, dass sie mir alles wegnehmen und mir was tun. Wo ist der Held? Was sah Jesus da? Was sah der Engel des Herrn da? Fühlst du dich manchmal auch so? Ja, er sah hinter die Feigheit, die so offensichtlich war. Wir sehen manchmal nur das, was wir sehen, wisst ihr? Ja, was will der schon bewegen für Gott? Was will die schon bewegen? Ach, come on, ich kenne ihre Geschichte. Hey, vergiss manche Geschichte, vergiss sie. Vergiss manche Geschichte. Vor allem die üblen Geschichten, vergiss Geschichten. Ich könnte jetzt hier eine Palette von Leuten nennen, die übelste Geschichten hatten und heute Geschichte schreiben für Gott. Weiß nicht, wie deine war. In dem Zusammenhang interessiert es mich auch gar nicht. Weil wenn der Engel des Herrn diesen Blick hat auf diesen feige aussehenden jungen Mann und sagte, hey, du tapferer Held. Wow. Er erklärte dann, warum er das unmöglich sein kann. Meine Familie ist die kleinste im ganzen Stamm. Und ich bin der kleinste in unserem Haus. Guck mal, ich bin, obwohl wir eigentlich eine wohlhabende Familie sind, relativ in der Zeit, ich mache hier eigentlich Knechtsarbeit. Ich bin kein Held. Hallo. Und dann geht Gideon weiter. Dann macht er das, den Fehler, den viele tun. Und übrigens, warum hat Gott es eigentlich zugelassen, dass es uns gerade so schlecht geht? Er hat doch was anderes versprochen, oder? Jetzt stellt die dämlichste aller Fragen, die Warum-Frage. Ja, und der Herr drehte den Spieß um. Das macht er immer. Ich mache das auch manchmal. Manchmal kommen Leute, warum haben wir noch nicht den und den Dienst? Sag ich, weil du ihn noch nicht gegründet hast. Langsam. Du bist jetzt ernst, ja. Schon ein paar von euch so angesprochen. Ja, kann schon sein. Jesus hat das selbst gemacht hier. Deswegen ist das gar nicht so falsch, oder? Jesus sagte, er sagte mit anderen Worten, du bist die Antwort auf die Frage. Du bist der tapfere Held. Du wirst das Problem lösen. Juhu, das hat er doch bestimmt sich gewünscht, oder? Und dann sagte er wörtlich, geh hin in dieser deine Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Da könnte man jetzt nachdenken, was wusste er schon? Irgendwas ist vorher passiert, was die Bibel nicht erzählt. Es gab schon mal eine Berufung. Vielleicht als er noch viel jünger war. Vielleicht im Kindergottesdienst seiner Gemeinde. Seiner Synagoge. Seines Tempels, wo auch immer er war damals. Und Gott hat es nicht vergessen. Wir vergessen manchmal so Dinge, ja, das war ein Kindertraum. Naja, damals, als ich mich frisch bekehrt habe, kamen die Prophetien. Aber guck mal, 20 Jahre her, was soll das? Ne? Hol sie wieder raus. Und sprich mit Gott. Gott, war das von dir? Wo bin ich falsch abgebogen? Hilf mir. Hilf mir, das zu tun, wofür ich geboren bin. Auf die nächste Frage Gideons, eine gute Frage übrigens, eine Wie-Frage. Wie soll ich das denn tun? Kam die einfache Antwort. Hör gut hin. Weil ich mit dir sein will. Wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Die Midianiter, wie ein Mann. Weißt du, wie viele das sind? Die fallen ein wie Heuschrecken jeden Sommer und nehmen uns alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir haben keine Leute unter Waffen. Wir sind einfache Bauern zu dieser Zeit. Und danach sagt Gideon, okay, du bist der Engel des Herrn. Gib mir ein Zeichen. Das ist immer gut, oder? Gib mir ein Zeichen. Gideon war der mit den Zeichen. Also der hat ständig Zeichen haben wollen. Nachher wissen wir, ist das nicht mehr passiert, deswegen ist das eine ganz schlechte Idee, wenn du Zeichen bist. Jesus hat über Zeichen ganz, ganz negativ gesprochen. Er hat zwar auch ein paar Zeichen gegeben, aber das waren nicht die, die wir wirklich wollten. Gib mir ein Zeichen. Damals hat er gesagt, okay, pass auf. Während er den Engel darüber nachdenken ließ, was für ein Zeichen er wohl jetzt machte, ging er schnell nach Hause und nahm ein Zicklein, schlachtete, kochte. Das war ja immer eine größere Sache, damals Leute zum Essen einzuladen, vor allem die unangemeldet kamen. Also musste man da ein paar Stunden unterwegs sein, machte dann auch eine feine Brühe dafür und brachte dann das Essen im Picknickkorb nach draußen zu dem Engel, der immer noch unter dem schönen Baum saß und wartete. Finde ich toll, Gott hat gar keine Hektik gemacht da. Ganz entspannt hat er gewartet. Aber der Engel hatte keinen Appetit. Stattdessen sagte er, nimm das Zeug, da ist ein Felsen, wirf's drauf. Das Zicklein erst und dann gieß mal die Soße so richtig fett drüber. Ich mag Soße. Dass alles schön matschig und nass ist da auf dem Felsen. Und dann, ihr wisst ja, Zauberstäbe kommen ja eigentlich aus der Bibel. Ne? Und manche Christen Schwierigkeiten mit. Denkt an den Stab von Mose, was der alles konnte. Und jetzt hatte der Engel hat auch einen Stab. So sein Wanderstab. Und er streckte den aus, so Gandalf-mäßig, berührte den batschnassen Stein und Feuer! Und das Zeug brannte lichterloh. Und dann, der Höhepunkt war, der Engel löste sich vor den Augen von dem ohnehin blatten Gideon auf und hat sein Zeichen bekommen. Da wird nur so ein Engel siehst, der sich vor deinen Augen dann in irgendeinem Feuer auflöst. Ja, ist schon ziemlich mächtig, das Zeichen. Als nächstes, also ihr seht, ich lese das nicht vor, ich erzähle euch das ein bisschen. Als nächstes ging Gideon hin und baute direkt einen Altar. Sagte, also das war gerade die Spitze meines bisherigen Lebens. Ich baue jetzt genau hier einen Altar, wo das passiert ist. Das müssen die Leute wissen. Da muss ich mich dran erinnern. Da muss ich immer, wenn ich hier vorbeigehe, da muss ich mich wenigstens mal kurz hinknien und Anbetung bringen. Da ist mir Gott gerade begegnet. Weißt du, das war ja, ich weiß jetzt nicht, wem von euch das schon begegnet ist, in dieser Weise mir noch nicht. Aber das war der erste Affekt. Ich baue einen Altar. Und den Altar, dem gab er einen Namen. Er nannte ihn Yahweh Shalom. Und wenn du schon mal über die Namen Gottes eine Predigt von uns gehört hast, dann wirst du diesen Namen immer dabei bekommen haben. Der kommt nämlich genau von dieser Bibelstelle. Das ist einer der Namen Gottes. Gott, der Herr ist Frieden. Die Folge war übrigens, nachdem dieser Altar gebaut wurde, hörte er den Herrn. Und ich sag mal, er hörte ihn wahrscheinlich wieder. Denn wenn die Berufung früher schon mal kam, er ungehorsam war, das Ganze vergessen hatte und seine geistigen Ohren wieder zu waren, dann waren sie jetzt wieder auf, weil er war gehorsam. Er hat Ja gesagt, er hat den Altar gebaut, er hat damit gezeigt, er meint es wirklich ernst, es kostet ja was sowas, es ist ja nicht einfach nur zwei Steine aufeinander legen. Und dann testete Gott ihn und sagte, okay, ich habe mich testen lassen, jetzt teste ich dich. Deswegen sind wir gut, wenn du Gott nicht so arg testest, er testet dich vielleicht zurück. Er sagte, pass auf Gideon, ich habe einen Auftrag. Das hört er jetzt so, ohne dass er den Engel sah, aber er wusste genau, das war vom Herrn, er kannte die Stimme wieder. Er sollte die beiden Stiere seines alten Herrn nehmen. Ich meine, Stiere war damals richtig was Kostbares. Man konnte mit den Viechern pflügen, man konnte schwere Dinge bewegen, man konnte Ochsenkarren ziehen, man konnte züchten. In der Zeit, wo du fast alles weggenommen bekommen hast, waren diese Stiere sowas wie ein Heiligtum. Die konnte man nicht so leicht vermehren, weil dann kamen wieder die anderen und haben die jungen Stiere mitgenommen, ne, aus der Zucht. Er sollte beide Stiere nehmen. Mit einem sollte er erstmal die beiden Hochheiligtümer niederreißen. Das eine war ein Baalstempel oder ein Baalsaltar, also eine kleinere Form davon. Und das war eine Astarte-Figur, so eine riesige geschnitzte Holzfigur. Und die war auf der Spitze des Berges der Region, wo eben die Leute immer hinpilgerten, wenn sie irgendwas wollten, Opfer brachten und so weiter. Israeliten, ja? Ihr merkt, wie weit die weg waren von Gott. Die hatten ihre Götzen installiert, fest installiert. Und Gott sagt, das Erste, was du machst, hol die Dinger weg, reiß diesen Altar nieder und dann reißt du die Götzenstatuen nieder und dann nimmst du den zweiten von den Stieren und schlachtest ihn. Und den bringst du als Opfer da und die Aschera, die ist doch aus Holz, das ist Brennholz. Wow, ich meine, Gott kann mit allem was anfangen, oder? Und so war es dann auch. Und das war heiß, weil er musste jetzt gegen seine Familientradition handeln. Er musste gegen alles handeln, was in seiner Region üblich war. Und er wusste, das war gefährlich. Gideon tat es dann auch des Nachts sicher, dann sahen ihn nicht so viele. Er nahm 10 seiner Knechte mit und tat, was ihm aufgetragen wurde. Er zog es durch. Er zerstörte die Götzenaltäre, obwohl er wusste, dass es ihn höchstwahrscheinlich sein Leben kostete. Weil die Gabe der Steinigung war nicht eine rein jüdische, sondern es war in vielen religiösen Systemen der damaligen Zeit absolut üblich, Leute zu steinigen, die gegen den Kern dessen handelt, wofür die Religion stand. Er opferte den zweiten Stirn und den zweiten Stier und er konnte sich vorstellen, was für Schwierigkeiten das in seiner Familie bringen würde, den Stier zu schlachten. Einfach so. Ich meine, das Kälbchenfeuer, das war bestimmt schon eine Nummer, ne? Dieses Zicklein da für den Engel zu schlachten, aber jetzt einen der beiden Hausstiere. Jo. Und so war es dann auch. Opposition erhob sich. Seine Landsleute wollten ihn töten, ganz klar. Sein Vater war Gott sei Dank ein einflussreicher Mann und er hat was sehr Weises getan. Er sagte, also, okay, ihr wollt den jetzt töten, weil der hat die Altäre kaputt gemacht. Seid ihr Gott oder was? Also, da kann doch Baal wohl selbst mit dem ins Gericht gehen. Das müssen wir doch jetzt hier nicht machen. Oder glaubt ihr so wenig an Baal? Nee, wir glauben schon. Okay, dann soll halt Baal ihn bestrafen. Das wurde dann sein Name. Jerubbaal. Das war kein Kosa, das war ein Schimpfname. Baal, bestrafe dich, Baal richte mit dir. Das war der Name. So, das war für die nächste Zeit erstmal sein Name, den er mit rum. Aber er kam mit dem Leben davon, so Gott hat da eingegriffen. Und als sich nun die ganzen Spitzbuben der Gegend, und das waren nicht nur die Amalekiter, das waren dann auch noch die Midianiter, und das waren die Söhne des Ostens, und die Amalekiter natürlich, als die dann merkten, da ist eine Revolte im Gange, hier unsere sichere Kuh, die wir immer schön melken können, die wird gerade, fängt gerade an sich zu wehren, wir müssen jetzt schnell runter und den Aufstand sofort niederschlagen, bevor da noch mehr draus wird. Ja, man hörte damals auch schnell Dinge, die passierten, da gab es einen jungen Mann und der ist nicht mehr ganz so brav, wie er sein sollte. Und dann zogen die mit den ganzen Heeren auf Israel zu. Und das war gar nicht mal so ohne, weil, wie gesagt, Israel war nicht das erfolgreiche Kriegsland in dieser Zeit. Aber er hatte den Test bestanden und sich der Sache Gottes als würdig erwiesen. Und hierdurch bevollmächtigte Gott diesen Gideon zum Anführer und zum Richter seiner Zeit. Von nun an folgten ihm viele Menschen und er wurde zum Riesenschlechter, indem er die Midianiter erledigte. Und so für die historisch Interessierten, mit wie vielen Leuten tat er das? 300. Habt ihr die Zahl schon mal in einem anderen geschichtlichen Zusammenhang wahrgenommen? Die Spartiaten, 300. Leonidas an den Thermopylen, der diesen großen Verteidigungskampf gestartet hatte, um die Assyrer, die Perser fernzuhalten von der ganzen griechischen Welt. Diese eine enge Schlucht, die er da mit seinen Leuten bis zum Tod bewachte und dadurch genug Zeit schuf, dass Griechenland sich organisieren konnte. Sonst gäbe es diese Kultur vielleicht gar nicht mehr. Jetzt ist es eine Vermutung und ich habe das auch nirgendwo gelesen, aber ich habe mir die Zeiträume mal angeschaut. Also König Leonidas lebte oder herrschte von 490 bis 480 vor Christus über Sparta und er hatte, und wohl nicht nur er, sondern auch wahrscheinlich schon einige Vorgänger, hatten diese Leibgarde tatsächlich in der Höhe von 300 Mann. Das war der Standard. Auch des Reiches, auch andere griechische Kleinstaaten in dieser Zeit wird berichtet, dass es 300 Mann waren, die der König sich als Leibwache nahm. Und ich musste dann denken, Könige waren die Gebildeten dieser Zeit, auch die nicht-christlichen Könige oder nicht-jüdischen Könige. Und ich denke mal, Gideon lebte irgendwann zwischen 1043 und 1445. Man weiß nicht genau, an welcher Stelle in dieser Zeit zwischen Josua und zwischen König Saul. In dieser Zeit war ja die Richterzeit. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Geschichtsbücher der Griechen, die ja durchaus sehr gebildet waren, dass die schon diese Geschichte beinhaltet haben. Und die wussten, das waren 300 Mann. Die hat Gott irgendwie besonders gebraucht. Da habe ich so gedacht, vielleicht ging das sogar darauf zurück. Nur eine Spekulation, muss nicht so sein. Aber ich fand es auf jeden Fall klasse. Und ich finde es immer gut, wenn das Wort Gottes inspiriert und dann solche Dinge daraus ablesbar sind. So wie Gideon die Lösung des Riesenproblems für seine Generation war. Jetzt kommt die Anwendung. So bist du und ich die Lösung Gottes für die Probleme unserer Generation. Und glaub mir, wir haben Probleme. Wir gehen nicht umsonst in 2 oder 3 Wochen wählen. Wir müssen gute Wahl treffen. Wir müssen geistlich wählen. Es gibt nicht die ideale Partei, wo ich sagen kann, die musst du wählen, gibt es nicht. Du musst dich schlau machen, du musst dich beschäftigen, du musst gucken, wer vertritt unsere Werte am besten. Es ist auf jeden Fall die Wahl des kleinsten Übels. Aber wenn wir nicht wählen gehen, wird vielleicht ein größeres Übel gewählt. Auch wenn wir im neuen Bund leben, sind alttestamentliche Erfolgsstrategien immer noch gültig und anwendbar. Die ich vorgestellt habe, die sind es. Wir als Nachfolger von Jesus, wir gingen und gehen selbst durch diese 8 Schritte, um als Riesenschlechter qualifiziert zu werden. Und einige dieser Schritte müssen wir wieder und wieder holen. Was meine ich damit? Ermutigung zu empfangen, der erste Schritt. Wir brauchen Ermutigung. Ich hoffe, ich ermutige jetzt gerade jemand hier. Aber du bist auch jemand, der Ermutigung zu geben hat. In deiner Umgebung. Ermutige Menschen. Ermutige sie vor allem auch, mit Gott zu leben. Der zweite Schritt, uns unsere Berufung bewusst zu machen. Wie Gideon das auch tat. Wir müssen immer wieder klar machen, wofür bin ich eigentlich hier? Matthäus 28, Markus 16, Apostelgeschichte 1, Vers 8, all diese Bibelstellen drücken es klar aus, wir sind hier, um die gute Nachricht an unsere Umgebung weiterzugeben. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Drittens, Gott einen Altar zu errichten. Das, was wir in der Regel getan haben, als wir uns neu bekehrt haben. Ja, oh Gott ist so gut. Dann schmeißt du Dinge weg, dann richtest du was auf und du gehst natürlich in die Gottesdienste. Du verpasst keinen einzigen, du bist in der Zellgruppe, du machst für den Herrn, was immer möglich ist. So sollte es sein. wenn du dich bekehrt hast. Aber ich sage dir noch was, so sollte es wieder werden, wenn es nicht mehr so ist. Ich jage, mehr als ihr ahnt, immer und immer wieder derselben Sache nach. Der Leidenschaft für Jesus, dem Feuer Gottes, der ersten Liebe. Ja, die bleibt nicht automatisch, weißt du? Die wird immer weniger, wenn man nichts tut. Wenn man sich nicht da hinein vertieft, wenn man nicht die Gemeinschaft mit Gott sucht, dann nimmt das ab. Wenn man sich auf andere Dinge konzentriert, die auch sehr gut sein können, nimmt das ab. Lass es nicht zu. Errichte deinen Altar wieder. Es geht auch im vierten Schritt darum, Gottesfurcht wichtiger zu nehmen als Menschenfurcht. Fürchte dich nicht vor Menschen. Die können dir letztlich nichts tun, nur dein Leben nehmen. Fürchte dich vor Gott. Der wird dir die Ewigkeit aufschließen. Fünftens, Götzen aus unserem Leben verbannen. Das, was wir auch am Anfang in der Regel tun, wenn wir uns bekehren. Da fliegen ACDs, damals noch LPs vielleicht, in den Müll. Da werden Götzenbilder abgehängt und verbrannt. Gewisse Bücher kommen einfach nicht mehr in unser Buchregal. Gewisse DVDs werden wir uns nicht mehr angucken, die fliegen in die Tonne. Das ist doch normal, das haben wir doch alle gemacht. Und wie ist es 20 oder 30 Jahre später? Ja, inzwischen kommen wir doch damit klar und damit klar. Ich weiß nicht. Das musst du wissen. Aber was auch immer dich gefährdet, was immer deine geistliche Kraft gefährdet, klopf's in die Tonne. Tu die ersten Werke. Sechstens, Opfer bringen, der Schritt. Der hat damit zu tun. Es kostet ja was, sich von Dingen zu trennen, an die man sich so gewöhnt hat, die so einen Teil der eigenen Vergangenheit widerspiegeln. All das, wisst ihr? Da gibt's Dinge, die sind okay, und andere Dinge, die sind einfach nicht okay. Und das weißt nur du und Gott. Was für dich okay sein kann, kann für mich Schaden bringen. Wenn es mir Schaden bringt, Tonne. Siebtens, Opposition aushalten. Pass dich nicht an. Nicht um jeden Preis. Sei der, der du bist. Sei Jäger, nicht Beute. Du musst dich nicht verstecken. Dein Jesus ist nicht schlechter als irgendwas, was ein anderer an Philosophie oder Weltanschauung hat. Nein, wir sind nicht tolerant. In einigen Dingen sind wir nicht tolerant. Nicht, dass wir Leute nicht stehen lassen, die so sind, aber wir für uns tolerieren diese Dinge nicht. Das ist, wer wir sind. Das muss ich wissen. Ich muss meine Grenzen kennen und ich muss dafür einstehen können. Wer sind wir sonst? Sonst sind wir wie die vielen anderen, die auch nicht wissen, wer sie sind. Heute sind sie der, morgen sind sie der, bei Arbeit sind sie der, zu Hause der, in der Kirche die. Sei, wer du bist, steh zu deinen Werten. Ja, es darf was kosten. Ist okay. Das hat Jesus auch was gekostet. Und achtens und letztens, zu erwarten, dass der Geist des Herrn auf uns kommt. Wenn die anderen sieben Schritte gegangen sind, kommt auch der achte. Ich weiß nicht, in welcher Form es bei dir passieren wird. Aber ich weiß, er ist da. Und er will mit dir sein. Er will die Kämpfe mit dir kämpfen. Ja, in vielerlei Hinsicht kämpft er sie sogar für dich. Du hast weniger zu tun, als du denkst. Ich fasse zusammen. Berge sind real, sie sind massiv, sie sind beeindruckend. Doch im Geist des Glaubens zu leben, also sein Herz mit Gottes Wort gefüllt zu haben und aus diesem Überfluss heraus Gottes Worte zu reden und die Umstände zu verändern, verrückt jeden Berg. Die acht Schritte, durch die sich Gideon zum Riesenschlechter qualifizierte, sind eine Geheimwaffe zum Riesenversetzen. Für jeden Christen, jederzeit. Ich möchte euch so empfehlen, das hier nachzulesen und diese Predigt noch zwei, dreimal zu hören, damit ihr diese Schritte verinnerlicht. Gott wird Verschiedenes euch jedes Mal unterstreichen und sagen, das ist jetzt gerade dran und nächstes Mal ist das dran und du wirst wachsen, du wirst dich entwickeln. Riesenschlechter, das ist die Art von Christen, die wir sind, nicht nur sein sollen, das ist, wer wir sind. Und ich weiß, wir haben jetzt schon 11:55 und ich möchte die Zeit noch nehmen. Ich möchte einen doppelten Aufruf machen. Zum einen möchte ich die aufrufen, die jetzt hier sind und sagen, Pastor, ich habe nie Jesus Christus zum Herrn meines Lebens gemacht. Aber ich weiß, ich hätte es tun sollen oder ich sollte es tun. Oder ich habe es mal getan und habe es aber irgendwie sehr schleifen lassen. Es ist nicht mehr Teil meines Lebens. Das Kreuz ist der Platz, wo wir uns gleich treffen. Wenn du da bist und sagst, ich möchte heute ganze Sache mit Jesus machen. Ich werde zusammen beten mit dir, mit ihnen. Und wir werden einen Start machen mit Gott, der das Leben verändert. Und alle die von euch, die sagen, also ich habe mich überführt gefühlt, wenigstens in einem dieser acht Schritte. Da ist was, wo ich genau weiß, hier habe ich eine Entscheidung zu treffen und ich will sie treffen. Alle euch lade ich ein vor dieser Bühne. jetzt zu kommen. Lass uns doch zusammen aufstehen, dass man leicht auch aus den Reihen kann. Es ist deine Reaktion. Wir werden dann ein gemeinsames Gebet beten, wenn ihr alle hier vorne steht. Wie gesagt, die Jesus heute annehmen wollen, kommt hier direkt hier vorne hin, damit ich weiß, ihr steht hier und alle anderen, kommt hier vorne, nehmt den Platz ein. Trefft Entscheidungen, bringt eure Entscheidungen im Geist mit hierher, damit ihr den Geist des Glaubens hier heute massiv mitnehmt. Das ist das Ziel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, komm, es ist Zeit. Komm, scheu dich nicht. Es ist deine Zeit. Diese beiden Aufrufe sind nichts, wofür sich jemand schämen muss. Im Gegenteil. Es ist wie wenn du sagst, ich bin bereit, mein Schwert wieder zu nehmen. Ich bin bereit, im Kampf eine Rolle zu spielen. Ich bin bereit, mehr zu tun, als nur zu existieren. Wir sind keine vegetierenden Christen, wir sind jagende Christen. Halleluja. Ich träume von einer Gemeinde voll mit Jägern, die nicht länger Beute ist, sondern die Beute erkennt und Beute schlägt. Halleluja. Danke, Herr. Danke. Angelina ist hier. Wer gehört noch hierher? Wer gehört noch hierher? Wer weiß, es ist mein Anfang heute mit Gott. Ich möchte es richtig machen. Ich möchte zeigen, dass ich mich nicht schäme für Jesus. Er ist für mich gestorben am Kreuz, nackt und bloß. Ich brauche mich nicht schämen. Ist noch jemand da? Komm her, komm her. Ich warte noch eine Minute. Es ist deine Minute. Ja, sei Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt. und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.